FC Tickenphilosophen, der Talk rund um den 1. FC Köln mit Ralf Friedrichs, Julian Witzel und exklusiven Gästen.
Hallo und herzlich willkommen bei den FC Thekenphilosophen. Vor der Länderspielpause müssen wir natürlich nochmal über die aktuellen Leistungen des 1. FC Köln reden. Vielleicht auch sowas wie eine kleine Zwischenbilanz ziehen. Kwasniok macht das ja auch gerne, indem er sagt, nach diesen Länderspielblöcken sozusagen wertet er intern neu. Wir machen das auch. Reden aber auch über das Spiel gegen Hoffenheim, über einen relativ talentierten Spieler, der da auch ein Tor gemacht hat. Und das mache ich mit folgender Mannschaft. Ich freue mich, dass er vom Kölner Express heute wieder zu uns gekommen ist. Jürgen Kemper. Hallo Jürgen.
Hallo, danke für die Einladung.
Er war auch in Hoffenheim. Ne?
Genau.
Also ja. Hast eine Menge zu erzählen. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns aber genauso auf die scharfen Analysen unseres, wie ich ihn ja seit Neuestem nenne, Hauptabteilungsleiter der Analyse der TFC-Thekenphilosophen, Julian Witzel von der WAZ. Julian, grüß
dich. Ja, schön, dass wir hier Jürgen begrüßen dürfen und natürlich auch dich, Ralf.
Ich finde es schön, dass du das nie vergisst. Herrlich, Dankeschön. Und damit legen wir los. Ja, wir wollen natürlich heute zügig in die Reihe kommen. Jürgen, ich frage jetzt einfach mal, verdienter Dreier in Hoffenheim oder ein bisschen glücklicher?
Na, ich würde schon sagen, verdient. Der FC hat viel investiert, hat super dagegenhalten, hat das meiste irgendwie wegverteidigt. Klar, am Ende haben sie nochmal Druck gemacht, aber ich würde sagen, 90 Minuten kann man schon sagen, verdient.
Ja, also fiel eigentlich auch wieder auf, dass es so ein relativ gutes Spiel war, mit natürlich nicht ganz fehlerfrei, logisch, da werden wir gleich noch drüber reden, aber was hat dir so am besten gefallen?
Außer ja, ich würde eher sagen, was mir jetzt nicht so gut gefallen hat, ich fand die erste Halbzeit ehrlicherweise gar nicht so gut, wie viele die gesehen haben, sorry. Ja. Weil ich schon finde, dass relativ klare Chancen von Hoffenheim zugelassen wurden, du mit Ball sehr wenig Lösungen hattest. Ich fand das in der ersten Halbzeit schwach. Also wenn du nicht so einen sehr gut aufgelegten Schwäber hast, dann liegst du definitiv zur Halbzeit meiner Meinung nach auch verdient zurück und hast auch nicht sehr viele gute Angriffe selbst kreiert, finde ich. Das war halt ein Magic Moment, der dabei war. Hm. Ich fand es eigentlich nach der Halbzeit, ab der 60. war ich beruhigter, weil dann das System auch wieder besser griff, sie vorne auch umgestellt haben, kommen ja auch gleich zu allem. Insgesamt, unterm Strich, fand ich es schon eher glücklich, aber durch die zweite Halbzeit verdienter, sagen wir es mal so. Das okay. War so ein bisschen das.
Ja, waren ja noch ganz gute Konter dabei. Bleiben wir ruhig mal bei der ersten Halbzeit. Ja. Da hat natürlich nicht ganz Unrecht, dass das am Anfang schon wackelig war. Und da brauchtest du dann auch erstmal den Torwart, der herzlich willkommen in der Saison. Also das war gerade nach der Kritik der letzten Wochen. Also wir waren letzte Woche auch schon fleißig dabei, da Kritik zu üben.
Ja.
Ich habe aber auch gesagt, das war so einer der ersten Sprüche, die natürlich danach kamen. Der braucht mal so ein Spiel, wo er mehrere Bälle hält, wo er sich sozusagen auch in die Saison reinfuchsen kann. Ich denke, das war's, oder?
Das war's, ja. Und ihr habt ja, oder du hast gerade gesagt, zu Recht in den letzten Wochen auch kritisiert worden.
Ja.
Und jetzt dann aber gezeigt, dass er ein sehr guter Torwart ist. Also das muss man schon sagen.
Ja.
Es waren auch dankbare Bälle dabei, unter anderem. Ne? Also ich glaube, das erste Ding von Damar ist relativ zentral. Also wenn er den besser setzt, hat Schwebler meiner Meinung nach keine Chance. Mhm. Aber trotzdem, ich glaube, solche Paraden können ihm dann auch mal wieder irgendwie den nötigen Rückenwind geben.
Ja, den er dann auch wahrscheinlich auch gebraucht hat, wobei er natürlich ein erfahrener Mann ist.
Ja.
Ich glaube, der ist nicht unruhig.
Es sah so aus, als hätten ihn die letzten Wochen gar nicht aus der Fassung gebracht. Also der geht da ganz cool mit um. Hat man auch im Training gesehen, so er hat sich das irgendwie nicht anmerken lassen. Das hat man jetzt auch gesehen mit der Ausstrahlung, die er da gehabt hat. Also der ist ruhig geblieben und hat jetzt nochmal gezeigt, dass er echt gut ist.
Deswegen weiß ich gar nicht, ob er, du hast es ja so gesagt, er braucht das Spiel, um die Saison zu kommen.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob er das gebraucht hätte. Es bot sich jetzt für ihn gut an, dass er diese Chance nutzen könnte, aber ich glaube, wenn er jetzt nichts aufs Tor bekommen hätte, wäre sein Spiel trotzdem weiter so verlaufen, wie es bisher die Saison verlaufen ist, weil es halt, wie Jürgen sagt, vom Grundtyp ist das ja einfach ein sehr ruhiger Charakter. Ich glaube nicht, dass er sich groß aus der Ruhe bringen lässt, aber er hat in einem...
Auch nicht nach guten Spielen übrigens.
Genau.
Ja.
Er hat aber zumindest im Zwischensatz gesagt, irgendwie nach dem Spiel schon, dass die letzten Wochen...
Wenn er das sagt, das hat Gewicht.
Das Echo kriegt er natürlich auch.
Genau,
mit.
Aber es ist, war vielleicht mehr um die, um das Umfeld zu beruhigen und nicht den Schwäbe selbst,
so ein Spiel. Ich glaube, der lässt sich nicht schnell auf der Ruhe bringen.
Ja, und er ist auch, selbstkritisch genug. Also diese Szene in Stuttgart wird ihm persönlich auch noch ein bisschen nachgerannt sein. Und ich glaube, da war es ihm auch selber ein Bedürfnis, dann zu zeigen, so, hey, das war eine Ausnahme oder das war mein Ding und nächstes Mal mach ich es besser.
Auf jeden Fall, die Bälle kamen natürlich auch ein bisschen, du hast es angedeutet, ja, mundgerecht für ihn, weil das sind auch seine Stärken. Ne? Genau diese Bälle, das 1-gegen-1, wo er dann auch kurz vor der Halbzeit nochmal sehr entscheidend eingetreten, oder das war mitten im Spiel, glaube ich. Ne?
Nicht mit Touré, wo er durchbricht.
Touré, die Geschichte, ja, ja, genau. Ne? Also das, da war er wirklich auch auf, weil da musste er auch erstmal so schnell die Beine zusammenkriegen. Ne?
Das war, finde ich, auch die stärkste Parade. Wie, ja, Jürgen sagte, auch die beiden Schüsse, Damar und ich glaube, das zweite war Aslani. Die waren noch nicht perfekt gesetzt. Also der von Kaminski zum Beispiel in der zweiten Halbzeit, der war deutlich schwerer zu halten vom Baumann.
Das war eine richtig gute Parade, ja.
Ja, die war auf jeden Fall gut. Na gut, also Marvin Schwäbe, auf jeden Fall großes Lob, hat auf jeden Fall in diesem Spiel ganz entscheidend dazu beigetragen. Dann die Szene des Tages, lassen wir nicht lange drum rumreden, die kam ja schon in der 16. Minute. Und ja, jetzt dürft ihr beide, wer will anfangen, übers Tor schwärmen oder was anderes dazu sagen?
Ja, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Das sieht aus wie im Training. Also das macht der Junge auch im Training und dann so im Spiel, das erste Mal von Anfang an, irgendwie dann da so reinzugehen, die Eier zu haben, da irgendwie da in der Bundesliga aufzudrehen und dann irgendwie durch drei Leute durchzugehen und dann noch mit dem Abschluss, boah, muss ich schon sagen, habe ich lange nicht mehr gesehen, sowas von einem 18-Jährigen. Also beim FC zumindest. Ne?
Beim FC ist das, also, glaube ich, sehr selten
vorgekommen. Ja. Ich würde sogar behaupten, ich habe sowas lange in der Kombination nicht mehr in der Bundesliga gesehen, von einem deutschen Spieler.
Ja.
Zumal man sagen muss, der verliert ja mit Ball keinerlei Tempo. Der nimmt ja fast mehr Tempo auf. Der ist ja dann in so einem, ich habe das mal jetzt dann schon mal, als wäre so ein Skifahrer im Slalom-Modus, Kopf halb runter,
ja, ja,
und dann startet er den Turbo und dann ist das wie Slalom-Schlag.
Aber es ist kein Zufall, also der hat trotzdem noch irgendwie so bewusst die Kontrolle über den Ball. Also es ist nicht, dass er sich da irgendwie so durchmogelt, sondern das hat alles...
Und selbst der Abschluss, vielleicht war in dem Fall ein bisschen Zufall, aber er setzt ihn dann zentral durch die Beine, dass er trotzdem alles noch wohl überlegt. Also es war ein... Also das Tor isoliert betrachtet war Weltklasse.
Ja,
das kann man gar nicht anders sagen.
Ja, und kein Zufall.
Halt. Genau. Ich meine, das ist ja auch keine Blindenabwehr. Ne? Die Leute, die da spielen, die können schon was.
Ja.
Und das ist ja nicht das erste Mal, dass der wie so ein heißes Messer durch Butter.
Wolfsburg, erinnere ich mich noch.
Genau. Und auch einige andere Szenen, wo er das auf der Außenlinie auch schon mal macht, ne? Wo er einfach an den Leuten vorbeigeht.
Und sieht so spielerisch aus.
Ja, Ilzer sagte ja auch, da musst du nur den Arm rein. Und aber das war mir zu einfach. Ne?
Ja, und du siehst es ja, das funktioniert ja nicht. Kriegen ihn ja trotzdem nicht gepackt.
Ja, was macht das? Ist dieses Tempo, diese enge Ballführung?
Ja, ist halt alles gemischt. Der Antritt, Körper, die Ballführung, genau die Physis dazu.
Und was ganz wichtig ist, hat Joel Schmid, glaube ich, in der Mixzone später gesagt, diese Unbekümmertheit. Also er denkt nicht nach. Und das finde ich, hatte Poldi auch. Der hat nicht nachgedacht, er hat es einfach gemacht. Und das sieht man. Leute, die das mit dem Kopf machen, und das hat davor hat Schmid so ein bisschen gewarnt, dass er muss sich diese Unbekümmertheit immer beibehalten, weil wenn man die mal verliert, glaube ich, dann fängt man danach zu denken, oh, muss ich jetzt nochmal den linken, muss ich mal den rechten Haken machen?
Ja, und dann stoppst du ab.
Dann stoppst du ab, dann hast du einen Gedanken zu viel und dann wirkt das nicht mehr so flüssig. Also dieses Unbekümmerte macht, glaube ich, auch sehr viel aus.
Ja, also da kann man nur hoffen, dass er sich das bewahrt. Sicher nicht einfach, weil auf jeden Fall kommt ja jetzt auch eine Menge zu. Ne? Also so ein Tor fällt natürlich auf. Wir haben ja alle diesen brasilianischen Kollegen im Ohr, ne, der das auch noch kommentiert hat. Das wurde natürlich nachher auch viral irgendwo geteilt, das Tor überall. All war es ja zu sehen und jeder unterhält sich drüber.
Ja, vor allen Dingen fängt es ja jetzt schon an, dass die ersten angeblichen halbseidenen Angebote reintrudeln.
Wahnsinn.
Und das, aber gut, das ist ja Teil des Geschäfts und das sollte ihn und den FC in erster Linie auch überhaupt nicht stören.
Im Gegenteil,
kann einem ja nur recht sein, dass mal über den FC wieder gesprochen wird im Zusammenhang mit angeblichen Angeboten, die vielleicht vorbereitet werden von Bayern, BVB etc.
Und es sollte dem FC doch recht sein, das ist doch genau der Plan im Moment, es sollte doch recht sein, dass da jetzt große Vereine anklopfen und sagen, pass mal auf, wir sind bereit, x Millionen, sagen wir mal 35, 40 plus, irgendwie auf den Tisch zu legen. Also das ist doch genau das, was man gerade noch machen muss.
Ja.
Also der FC ist im Moment noch ein Ausbildungsklub in Anführungszeichen und dann ist es doch das Beste, was passieren kann.
Ja, wo wir jetzt bei 35 bis 40 sind, bis Ende der Hinrunde, könnte das noch ein bisschen gestiegen sein.
Also man muss ja einfach nur sehen, wo Nick Woltemade vor der vergangenen Saison herkam. Und der ist nochmal 3, 4 Jahre älter, glaube ich. Ne?
Ja,
Der hatte nach 41 Bundesligaspielen 2 Tore, bevor er überhaupt noch zu Stuttgart ging.
Ja.
Das hat El Mala jetzt schon nach 6.
Das,
gewechselt ist, wurde ja im Sommer dann hinlänglich diskutiert und ausgefochten.
Ja,
Das ist übrigens das Nächste. Also wenn jetzt Dortmund und Bayern da sagen, hier, wir wollen den haben, ist ja inzwischen längst nicht mehr gesagt, dass die den auch bekommen. Ne?
Naja, also und das ist jetzt auch natürlich auch ein cooler Move von Kessler gewesen, den Vertrag vorher nochmal zu verlängern. Und
ohne Ausstiegsklausel.
Ohne Ausstiegsklausel, ganz, also der kann sich ja völlig entspannt zurücklehnen.
Ja.
Sicher, klar, Keller hat ihn geholt, aber ich glaube, er hat direkt gesehen, also wenn der so schon performt, dann müssen wir hier schon hingehen, das Ganze noch mehr fixieren durch einen neuen Vertrag.
Ja, zumal die Engländer ja schon vor der Saison kamen und da hat er schon gesehen, oh, wo kann das noch hingehen? Ne? Also die Angebote flattern ja praktisch schon rein, bevor der ein einziges Spiel gemacht hat. Und da, glaube ich, hat Kessler dann und zu Recht dann gesehen, okay, da müssen wir jetzt schnell handeln und noch vor der Saison da irgendwie Nägel mit Köpfen machen.
Definitiv, aber nun gut. Es war am Ende dieses geile Tor, was das Spiel am Ende ja auch entschieden hat. Klar, 1-0. Aber es ist natürlich noch, das Spiel ging ja noch weiter und er hat ja auch noch weiter gespielt. Mhm. Ich finde, er hat auch so ein ganz ordentliches Spiel gemacht, wobei er jetzt auch nicht völlig überragt hat.
Genau, und dann hat man, finde ich, gesehen, aber das ist ganz normal, auch in dem Alter noch, und das ist auch noch eine Sache, an der er arbeiten muss. Man hat dann so ab der 70. gesehen, so hat das Spiel, vor allen Dingen das Spiel gegen den Ball, arg nachgelassen. Da hat man Kwasniok an der Seite noch oft gesehen, wie er mit ihm gehadert hat und auch geschimpft hat. Mhm. Also da hat er auf jeden Fall noch Luft nach oben, was aber überhaupt nicht schlimm ist. Aber ne, so nach 60 Minuten, der Tank wurde ein bisschen leerer, die Meter wurden nicht mehr so gemacht. Und dann hat er ihn auch, glaube ich, dann rausgenommen irgendwann.
Ja, 70. Ja.
70. Ja. Nee, dann muss es früher gewesen sein, was ich gerade beschrieben habe. Da ist noch Luft nach oben, aber wie gesagt,
alles, ist ja auch normal, alles erklärbar. Er hat ja noch nie so lange in der Bundesliga vorher gespielt.
Genau.
Stimmt.
Und
die Einsatzzeiten vorher fast zusammen addiert, war ja jetzt die Zeit da. Also ein bisschen mehr schon. Aber trotzdem, das ist ja alles, wenn du es so siehst, seine Entwicklungssprünge jetzt innerhalb der paar Wochen sind ja schon phänomenal.
Ja, und es ist ja auch quasi aus Credo. Ja. Gib lieber 60 Minuten alles. Und dann kommt jemand Neues rein und macht nochmal neuen Wind, statt dann irgendwie, ne? Und also das hat er doch voll erfüllt. Also das soll war doch mehr als erfüllt mit der Leistung.
Absolut. Aber natürlich geht er auch anschließend hin, Kwasniok, und hält den Ball ziemlich flach. Das finde ich absolut richtig.
Du siehst ja, es lässt sich trotzdem nicht vermeiden, dieser Hype, aber es ist natürlich nachvollziehbar, dass er dann irgendwie da die Hand drüber hält. Ne? Würde ich auch so machen, aber glaube ich, im Moment schwer in der Phase.
Wird schwierig. Je öfter der spielt und je öfter er natürlich auch auffällig spielt, also umso schwieriger wird das. Ne? Ist er denn jetzt einer, so der jetzt schon von Anfang an kommen muss auf Dauer, oder war das jetzt mal so ein Test, um mal zu sehen, wie es läuft?
Naja, es wird jetzt schwierig, das zu verargumentieren, dass er nicht mehr von Anfang an spielen sollte. Ne?
Ja, aber nimmst du einem anderen vielleicht die Stärke? Ich sag jetzt mal Kaminski.
Naja, du hast ja in der zweiten Halbzeit gesehen, dass du ihm nicht die Stärke nimmst, wenn du auch wieder anders aufstellst. Also vielleicht hat Kwasniok selber ja gemerkt, dass er das korrigieren muss, wobei Thiemann ja auch verletzt war. Ich weiß gar nicht,
der wurde ja auch ordentlich
gejagt. Vielleicht hätte er auch trotzdem ausgewechselt werden müssen oder hätte das System umstellen müssen, weil so, du sprichst ja darauf an, dass Kaminski dadurch ein bisschen verschenkt war. Das hat sich in der zweiten Halbzeit ja deutlich wieder verbessert, nachdem er umgestellt hatte. Ja. Aber trotzdem, du kannst einem niemals so viele Stärken rauben, wie El Mala Stärken hat, die er einbringt.
Ja.
Bei so einem Verein. Also, dann müsste halt ein Team mal auf die Bank.
Ja.
Das ist halt so. Also, sorry. Ja.
Also, ich sag das auch, du hast es angesprochen, Kaminski für mich völlig verschenkt auf der Neuen. Das war gar nicht seine Position. Aber warum nicht einfach mal beide? Da muss zwar einer seitenfremd spielen, aber wer so gut ist, und dann nehme ich jetzt mal beide mit rein, der kann auch mal auf der, in Anführungszeichen, falschen Seite spielen. Mhm. Also mein Take fürs nächste Spiel wäre Kaminski und El Mala.
Und dann Ache vorne
und drin. Vorne drin ein bisschen Wucht, weil das hast du auch gesehen, also vorne war tot und das war nicht allein Kaminskis Schuld, aber ohne diese Wucht und ohne Präsenz vorne auf der Neuen wird es dann schon schwierig. Ne?
Also der nächste Gegner ist Augsburg, wenn ich mir das vorstelle, Ache vorne und El Mala und Kaminski im Verbund, zieht euch warm an, Freunde.
Ja, oder wieder ein fitter Bülter. Ich hoffe ja, dass dafür dürfte die Länderspielpause hoffentlich irgendwie ausreichen.
Genau.
Also, ja, klar.
Also das wird mal ein cooler Move, jetzt das so zu machen, wie es jetzt war. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Aber lass mal auf die Startformation schauen, weil da war ja Überraschung drin. Ne? Also Heinz, mit dem haben wir alle jetzt nicht mehr so stark gerechnet, oder?
Nee, überhaupt nicht. Aber eigentlich hat es dann schon fast wieder, finde ich, Sinn ergeben. Erstens, du hattest nicht allzu viele schnelle Gegenspieler, zumindest auf seiner Position. Eigentlich der einzige richtige Pfeil war Touré, und der hat ja seitenfremd gespielt.
Ja.
Naja, aber ganz kurz, aber wenn du so überlegst, so Lemperle und Aslani, finde ich beide eklig,
wuselig. Die sind aber
das ist eigentlich nicht Heinz Kragen.
Aber die sind schon trotzdem so ein bisschen körperlich mehr. Also die sind jetzt keine Pfeile.
Aber die haben keine Pfeile, aber sie haben ja trotzdem so diese schnellen Bewegungen so.
Ja gut, aber das ist Bundesliga. Also das willst du ja nicht ganz ausstellen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er gegen Leverkusen zum Beispiel von Beginn an gestartet hätte, wenn beide über den Flügel. Aber ist nur eine Vermutung. Ich glaube, in erster Linie wollte er auch deutlich mehr Passsicherheit erzielen und auch mal eine Gefahr wieder mit den langen Bällen, die dann hinzukommt.
Ja, und das hat, glaube ich,
und das hat ja geklappt, zum Beispiel
erfüllt,
die,
ne?
Die eine Chance auf Kaminski, das ist ja ein überragender Ball von ihm.
Ja, das kann er halt, ne?
Ja. Also da ist
und so konnte er halt sehr viel aus der Statik rausmachen, das meine ich halt damit, weil sie relativ tief standen und das kann er ja, das wegverteidigen.
Ich verstehe nicht, warum er das nachher nicht so begründet hat. Ich fand seine Begründung nachher relativ schwach, warum Heinz gespielt hat. Er hat ja sowas gesagt wie, ja, Cenk konnte nie durchgängig beweisen, dass er Bundesliga spielen kann. Da frage ich mich,
ja, also, wie denn auch?
Ja, Moment, aber er hat ja, so, finde ich, sehr gutes Pokalspiel gemacht. Mhm. Und ich finde, er hatte auch eine gute bis sehr gute Einwechslung gegen Mainz. Und das letzte Spiel, was Heinz gemacht hat, war gegen Bergamo. Also da stimmt für mich die Argumentation nicht. Ja. Also warum er dann Schenk draußen hat. Dann sag doch einfach...
Faktor Erfahrung kann er dann vielleicht
mehr sagen. Heinz kann die Bälle hinten rausspielen. Also zähl doch seine Stärken auf. Aber so fand ich die Begründung irgendwie nicht nachvollziehbar.
Vor allen Dingen, weil ich finde, der Schenk...
Wir nennen ihn jetzt schon Schenk, ne?
Ja, ich finde, der strahlt eine extreme Ruhe aus, wenn er auch am Ball ist. Ich fand den nach der Einwechslung auch vollkommen okay.
Und du kommst da rein und Kvasnev sagt selber, eigentlich wechselst du ja keine Innenverteidiger aus, und dann kommst du da in so ein enges, hart umkämpftes Spiel rein, und das hat er mit Ruhe und abgeklärt
gemacht. Genau.
Du hast da brauchte gar keine Zeit, um da reinzukommen.
Aber kein Abfall, kein Leistungsabfall oder sonst
was. Ich finde, er strahlt eine totale Ruhe aus, der Typ.
Als wenn er die ganze Zeit schon mitgespielt
hat. Ist halt die Frage, wie es ist, aber da kannst du eigentlich für Heinz argumentieren, da gebe ich dir recht, wenn es ums Thema Tempo geht. Man hat den Eindruck, dass er auch ein bisschen hüftsteif ist. Aber gut, da kann man jetzt nicht sagen, dass Heinz geschmeidiger ist. Also dann kann man sich nicht für ihn entscheiden.
Aber was man Heinz zugutehalten muss, der Typ wird gebracht irgendwie, das erste Spiel irgendwie, und liefert dann da. Also mir ist kein Fehler in Erinnerung geblieben. Nö,
wie ein guter Pizzabote.
Ja. Wie ein guter Pizzabote. Also muss man. Aber wirklich, da ziehe ich meinen Hut vor. Also,
das ist nicht gerade der Pizzablitz, aber zumindest der Zuverlässige.
Ja. Der Zuverlässige. Also wenn er um 8 Uhr kommt, dann kommt er mal.
Ja. Wie auch immer, er hat, wie ich finde, eine blitzsaubere Leistung gebracht dafür, dass er jetzt so lange nicht mehr gespielt hat. Er hat ja auch selbst hinterher gesagt, ich habe ein gutes Spiel gemacht dafür, dass ich schon so lange nicht mehr gespielt habe. Ist ja auch nicht einfach, in so eine funktionierende Mannschaft, die ja wirklich gut funktioniert, muss man ja sagen, kommen ja gleich nochmal zu generell Bewertung der Mannschaft, da reinzukommen und dann im Prinzip so zu tun, als er war ja nie weg, ne? So als wenn er nie weg gewesen wäre.
Ja, aber das ist ja auch das Wichtige, dass du solche Spieler hast, die nicht mucken, wenn sie hinten dran sind, im Training trotzdem alles geben, die Stimmung dann hochhalten. Der ist ja für die Mischung, glaube ich, unheimlich wichtig.
Ja. Und ich denke auch, dass er so als Typ...
Ja, und man hat ja wirklich den Eindruck, der ist dankbar, dass er jetzt nochmal Bundesliga spielt.
100%. Der hatte Leuchten in den Augen spät nach dem Spiel. Also, und der hat schon über 200 Spiele auf dem Buckel und dem macht es nach wie vor Freude wie am ersten Tag. Und das ist schon beachtenswert.
Der nimmt, glaube ich, auch jedes Spiel als Geschenk wahr. Ne? Er weiß, er wird jetzt nicht mehr jedes Spiel spielen. Und wenn er dann... Das war natürlich auch noch das passende Spiel für ihn, weil im Prinzip war es ja ein Heimspiel. Ne? Also das... Darüber müssen wir natürlich auch noch mal sprechen. Ne? 12.000 Leute oder wie viel es auch immer waren. Ja, konntest du vor Ort, konntest du auch nicht genau sehen.
Ja, konnte ich nicht genau sehen, aber man hat schon gesehen, also klar, die ganze, ich weiß nicht, was es für eine Seite ist, die ganze Kurve ist auf jeden Fall dann weit mehr als die Hälfte der Gegengrade. Über mir konnte ich schwer sehen, aber ich würde sagen, so 12 bis 13, 14 waren es schon. Also sie waren deutlich in der Mehrzahl und auch, also nicht nur optisch, sondern auch akustisch. Das muss man ganz klar sagen.
Also eigentlich können die in Hoffenheim langsam die Tür abschließen. Ne? Also das macht ja keinen Spaß mehr. Ne? Also Baumann hat sich ja versucht rauszustehlen aus der Nummer. Ne? Ist auch eine fiese Frage.
Aber ich find's cool, dass er darauf eingeht und nicht sagt, nee, hier ist alles rosa, sondern dass er schon sagt, so, ja, ich würde mir an der einen oder anderen Stelle schon ein bisschen mehr Support wünschen. Also das finde ich schon cool.
Klar gesagt, von den Geraden würde er schon gerne unsere Jungs hinten geben Gas, aber Pünktchen, 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 ja gut, aber ist halt so, und jetzt, wenn der FC jetzt auch langsam mal da gewinnt, haben sie jetzt die letzten drei Spiele, zwei Siege, ein Unentschieden. Vorher hast du da ja nur auf die Mappe bekommen.
Ja.
Also dann kannst du auch gerne durchgehen, einen Heimspieler geben.
Also. Selbst Kramaric hat nicht wie sonst totalen Schrecken verbreitet. Eine Chance hatte er ja am Schluss, aber das ist ja immer so ein Moment, Kramaric kommt, okay, das ist wieder Köln-Schreck, so einer, der uns immer einen reinhaut, aber diesmal ist es Gott sei Dank gut hier. Ne? Also Gott sei Dank hat der diesmal nicht getroffen. Ja, einen haben wir eben schon erwähnt, Thielmann, den haben sie ein bisschen Jagd gemacht. Ne? Also der wurde.
Ja, der hat ordentlich auf die Hölzer bekommen. Ich glaube, das hat ihn aber selber auch ein Stück weit entnervt.
Ja.
Das hat man auch gemerkt.
Das ist das Problem.
Von Foul zu Foul und du darfst dir eigentlich gar nicht so anlassen.
Ja, und er hat sich da verheddert. Der hat sich dann da in so Scharmützel verheddert und so.
Mit dem Trainer sogar auch noch, ne? Mit Ilzer.
Ja. Also, und ich glaube, dass das, also klar, das wird alles wehgetan haben, aber ich glaube, dass das auch eine kleine Rolle bei der Auswechslung gespielt hat. Es waren jetzt nicht nur die Verletzungen oder Blessuren, sondern auch dieses, der war abgelenkt dann. Der hat nicht mehr sein Spiel durchgezogen, sondern der hat sich dann irgendwie mit den Gegnern da verheddert.
Ich hätte auch das taktische Element so oder so gezogen, was wir auch gesagt haben.
Ja.
Wegen dieser verschenkten Rolle von Kaminski, weil für mich Kaminski fast der Hauptanker des richtigen Offensivspiels ist mit seiner, der hat ja eine unheimliche Spielintelligenz und die wurde ihm halt geraubt und Thielmann ist dann, der ist auch, entweder ist er direkt in dem Spiel drin, finde ich, habe ich oft den Eindruck, oder der kommt gar nicht erst rein. Der beißt dann natürlich trotzdem von seiner Art her, aber der hat ja dann auch keine geglückten Aktionen, ne?
Lief nicht so bei ihm.
Nee. Ist aber okay. Der hat die Saison schon gute Leistungen gezeigt. Dann kann so ein Spiel auch mal drin sein. Klar. Das ist völlig okay. Und du siehst ja, dann kommen andere und machen es halt raus. Ne? Ja,
du hast niemals 11 Leute, die alle auf Top-Niveau sind. Ne?
Aber du hast halt diese Breite mittlerweile, was unfassbar ist. Und halt so eine gewisse Grundsolidität von Leuten, die immer spielen, die immer Leistung bringen.
Ja.
Da war für mich zum Beispiel auch wichtig, dass Lund wieder reinkam, weil ich würde das jetzt alles extrem etablieren, eigentlich mit auf den Außen. Lund, Sebolonsen, hinten auf jeden Fall Schmid, Hübers, Schwäbe, Martel, Johannesson, dann hast du ja schon Kaminski, da hast du ja schon unfassbar viele Fixpunkte.
Ja.
Und drumherum kannst du halt immer wieder wechseln.
Ja, wobei Lund mir nicht so richtig gut gefallen hat, ich weiß nicht, ob ich daran erinnert, aber er hatte einen so einen ganz schlimmen Ballverlust.
Ja, den Johannesson auch
ausprobiert. Ja, und das sind normalerweise, also ne, jetzt heute reden wir nicht drüber, aber normalerweise eine gute Mannschaft mit 4 gegen 2, die nutzt das eiskalt aus, dann fällt das Tor und dann liegst du hinten. So.
Ja, das war böse.
Und jetzt redet keiner drüber.
Ja, aber es ist gut hier.
Also Lund, finde ich, hatte ein paar unkonventionelle Aktionen drin, die mir ehrlich gesagt nicht so richtig gut gefallen haben. Richtig. Aber ich weiß, was du meinst. Also
gebe ich dir recht, er hat jetzt kein mega gutes Spiel gemacht und der eine war natürlich ein mega Bock. Aber ich fand vorher auf den Positionen wurde es auf jeden Fall auch nicht besser gemacht und da war auch so eine gewisse Unruhe drin. Und mit Sebolonsen auf der anderen Seite hast du erstmal Ruhe.
Für die gesamte Statik ist das schon besser.
Genau, und der sich auch im Falle von Sebolonsen jetzt defensiv, finde ich, extrem verbessert hat. Ein bisschen zu Lasten seiner Offensivqualitäten, die man so in der Vorbereitung gesehen hat. Aber da hat man auch gesehen, ist nicht Wettkampfniveau.
Ja.
Ist halt nochmal was anderes.
Ja.
Und der hält jetzt auch mehr seine Position.
Ja.
Selbst im Pokal und ersten Spieltag, da wirrte der ja oft auch auf der 9 rum.
War aber gegen Hoffenheim auch in der ersten Halbzeit. In der ersten Halbzeit war sehr, wo ich denke, das kommt ja wahrscheinlich von Kwasniok, aber mir macht das Bauchschmerzen, weil er hatte, finde ich, den besten Gegenspieler der ganzen Mannschaft, also zu dieser Touré. Wir reden von Sebolonsen, mit Touré finde ich den mit Abstand besten Gegenspieler und dann teilweise auf der 9 da rumzulaufen, während dieser ganz schnelle Mann, den weder Schmid noch Hübers noch irgendwer sonst hält, das fand ich schon echt mutig. Kann man von Glück sagen, dass das nicht besser ausgespielt würde von Hoffenheim.
Das stimmt.
Aber Kwasniok war ja ziemlich begeistert. Ne? Der hat geisteskrank gespielt, der meinte das in dem Moment natürlich positiv.
Ja.
Ne?
Könnt ihr mal sagen, ich fand es ehrlich gesagt nicht so, weil Touré ist schon 3, 4, 5 Mal an dem vorbeigekommen. Seine Flanken sind natürlich noch überhaupt nicht ausgereift und der Junge würde noch 2, 3 Jahre brauchen. Aber die Chancen, die Touré da hatte oder gehabt hätte, wären schon sehr, sehr gefährlich geworden, wenn er es besser ausspielt.
Also nicht nur seine Abschlüsse. Ich halte grundsätzlich sehr viel von ihm. Ich glaube wirklich, dass das ein kommender Mann ist. Ihn jetzt in dem Spiel so herauszustellen, war, glaube ich, auch eher Taktik, damit nicht alle auf El Mala gehen.
Ja, und auf, was ich mich dann frage, dann gibt das Lob doch Schwäbe. Der hat 2, 3 Wochen, schwere Wochen hinter sich. Und wenn ihr da jetzt mal gesagt habt, ihr redet jetzt hier über Martel und über El Mala oder was, aber lasst uns doch mal über Schwäbe heute reden. Der hat doch ein super Spiel gemacht.
Ja.
Ich weiß, der Schwäbe braucht das wahrscheinlich nicht. Aber das wäre doch ein angebrachtes Lob gewesen, um irgendwie die Show von El Mala wegzunehmen. Und dann aber da Sebolonsen rauszupicken, der ein okayes Spiel gemacht hat, keine Frage, aber geisteskrank.
Ja, von geisteskrank war es ein bisschen weit entfernt,
war ein bisschen.
Wobei ich schon extrem imponierend finde, was der Junge für eine Pumpe hat.
Also 100%, weil diesen Touré, der macht dir das Leben zur Hölle. Wirklich.
Und
der
wird plus, und trotzdem dann immer noch bei den Kontergelegenheiten war der trotzdem immer noch mit da vorne bis zum Ende. Also
man kann sagen, Wahnsinn. Geisteskranker Einsatz. Das würde ich unterschreiben.
Ja. Den haben wir im Prinzip alle gezeigt.
Ja.
Weil es war wirklich ein sehr intensives
Spiel. Stichwort Schmid, Grätsche.
Schmid ist natürlich der Hammer. Ne?
Also, über den könnte man auch mal sprechen.
Ja, das tun wir jetzt auch, weil genau das ist wirklich eine Entwicklung, die ich ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten hätte. Ne? Was der Junge. Von daher ist es schon okay. Nein, aber da muss ich auch wirklich sagen, Hut ab. Und wie er das dann auch am Ende gefeiert hat, ne, wieder vor den 12.000 da.
Super,
ne,
also, und der bringt ja eigentlich auch alles mit, was du hast.
Ja.
Der hat die Physis, der hat die Härte, der hat halt manchmal noch dieses etwas dumme Foulziehen.
Ja.
Das muss man ihm noch so ein bisschen austreiben, aber trotzdem bringt er jetzt eine viel bessere Konstanz schon mit.
Ja.
Und sogar dank, muss man auch sagen, Timo Hübers, der ihn jetzt wieder mehr stärkt, weil der jetzt doch wieder mehr der Anführer ist, ohne die Kapitänsbinde.
Ja.
Das ist halt alles
aber Schmied ist
teilweise
schon,
nicht zu erklären, finde ich.
Schmied war natürlich auch ein bisschen unfair, der gehört, der ist immer abgestempelt worden, ne, auf dieser verunglückten Wintertransferphase, wurde dann immer in einen Topf geworfen mit Rondisch zum Beispiel und dann hat er dann letztes Jahr dann auch diese Leichtsinnsfehler gehabt, dieser Elfmeter, erinnere ich mich.
Zwei direkt, ne?
Ja, aber dieser eine
das Handding gegen
Düsseldorf. Handding gegen Düsseldorf, das war ein totaler Leichtsinnsfehler. Ich finde, das hat er total abgestellt, absolut seriös, mit seinem Tempo tut er der Abwehr super gut. Und diese Wackler, die du auch noch angesprochen hast, werden auch immer weniger. Und was du gerade angesprochen hast, dieses Feiern der Kurve, der lebt den FC. Also der ist zwar scheiße, aber er hat das jetzt schon verinnerlicht, was es bedeutet, für den FC zu spielen. Und ich glaube, da können wir uns sogar noch auf mehr freuen.
Ja, und das ist nicht nur bei ihm so. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Kaminski hat sich ja auch in der Hinsicht mehrfach schon geäußert.
Ja.
Dass jetzt auch wie die Fans auch drauf sind, wie die jetzt momentan auch, wie dankbar die das aufnehmen, dass der FC sich so präsentiert. Das wird immer mehr zum Selbstläufer, dass die sich gegenseitig fast schon.
Ja, und vor allen Dingen sind es alle Spieler, die noch bei weitem nicht am Ende ihrer Entwicklung sind. Ja. Das ist ja auch was ganz Wichtiges.
Das macht
die können ja weiter wachsen mit der Mannschaft und zusammen mit den Fans die ganze Saison jetzt.
Heute Morgen habe ich mal, bin ich mehr oder weniger mal so in Bundesliga, sagt ihr bestimmt, was reingerutscht.
Ja.
Und hab Litti war da und der wo auch die ganzen Kommentare.
Litti war in der Bundesliga?
Ja, ja. War, ich habe nur einen Teil von mitbekommen, aber wird ziemlich abgefeiert. Und was da überhaupt so der Konsens war mit allen, dass in dem Fall der FC überhaupt nicht wie ein Aufsteiger spielt. Die spielen so, als wären sie schon 3-4 Jahre dabei. Also, und ich kann eigentlich nicht widersprechen. Also das wirkt schon alles sehr aus einem Guss.
Ja, ich finde, es wirkt vieles.
Obwohl das alles neu ist.
Ich finde, es wirkt vieles gefestigt. Mir wird aber schon noch zu wenig darüber geredet, dass es extrem viele Phasen im Spiel gibt, was auch normal ist, wo du nicht diese Ballsicherheit hast.
Ja gut, aber was ist die Erwartungshaltung?
Nein, aber ich meine wegen der Kernthese 3-4 Jahre Bundesliga, das finde ich dann wiederum nicht.
Also ich sag mal so, guck mal, stell dir vor, du hättest 2-3 Jahre keine Bundesliga gesehen, hättest nichts mitbekommen, siehst das Spiel Köln gegen Hoffenheim, musst dann nachher sagen, wer der Aufsteiger ist und wer seit, was weiß ich, 10 Jahren in der Bundesliga ist. Da sagst, also für mich ein schwerer Take. Also da hat man noch nicht gesehen, dass der FC ein Aufsteiger ist und Hoffenheim seit 10 Jahren dabei ist.
Also ich habe
in keinem Spiel. Und das ist es halt. Dann können wir jetzt gerne darüber reden, dass die Gegner nicht besser sind. Okay, aber dass der FC spielt wie ein Aufsteiger, der irgendwie da aus der Masse herausfällt, finde ich gar nicht. Also in keinem Spiel.
Das finde ich schon sehr interessant. Können wir gleich noch mal ein bisschen vertiefen, wenn wir in die Analyse der ersten Spiele kommen. Ich denke, das Spiel selber ist ja in der zweiten Halbzeit dann für den FC deutlich besser gelaufen. Also es blieb ja intensiv.
Ab der 60. hatten sie das Spiel, finde ich, mehr unter Kontrolle.
Ja, aber und dann kamen ja auch immer mehr Konterchancen. Ne? Du hast Kaminski, der sich dann auch immer mehr entfaltet, ein bisschen Pech gehabt bei seinen Abschlüssen. Aber das hätte durchaus schon früher entschieden sein können.
Ne? Ja, ich glaube, also bei einem Ding, diesem langen Ball von Heinze, nimmt er erstmal wieder überragend an und den aus vollem Tempo irgendwie noch, den wollte er so ins lange Eck heben. Ich glaube, das war ja ein brutal schweres Ding und sonst macht er eigentlich alles richtig bei den Abschlüssen. Den einen hält Baumann einfach
Weltklasse. Ja, super.
Also das haben sie, da sind sie jetzt wieder griffiger und besser, auch konsequent diese Chancen auszuspielen. Da kann man sich ja noch selbst an letztes Jahr erinnern, wie teilweise Konter ausgespielt wurden. Ist ja noch ein himmelweiter Unterschied, Gott sei Dank.
Das ist sehr gut festzustellen am Ende. Wurde es natürlich nochmal spannend, weil die ja alles nach vorne geworfen haben.
Gut, aber ist ja normal, ne?
Aber hat am Ende gereicht. Und über eine Szene aus der ersten Halbzeit muss ich natürlich trotzdem nochmal reden, weil wir letzte Woche natürlich den Videobeweis hier ziemlich auseinandergepflückt haben. Hat er uns jetzt diesmal mehr oder weniger vor einer ziemlich üblen Fehlentscheidung, wie ich finde, gerettet. Ne?
Ja, das finde ich ehrlicherweise schon ziemlich traurig, dass Zweier da sofort auf Elfmeter entscheidet, weil, also das hat jeder gesehen, ist immer so ein bisschen platt, aber ich habe zumindest am Fernseher direkt gesehen, dass Martel den Ball auf jeden Fall nicht mit der Hand hier geblockt hat.
Ja.
Und das war ja Zweiers Annahme, deswegen er so konsequent auf Elfmeter ging.
Ja, und vor allem, Gestus war ja völlig klar, dass er super sicher war.
Genau, super sicher, super klare Sicht. Und er ist ja offiziell immer noch der beste deutsche Schiedsrichter, ne?
Ja, zumindest auf dem Papier. Ja.
Aber in der Szene kann man dann mal sehen, wie der VAR gedacht war und auch helfen kann. Er geht raus, guckt sich das einmal an, oder von mir aus auch zweimal, und sieht dann, nee, keine Hand. Kein Elfmeter gut ist. Und so muss es doch laufen. Und nicht nur, das dauert keine 10 Minuten wie da letzte Woche, muss der VAR funktionieren. Der Schiedsrichter hat die Szene offenbar falsch gesehen, was passieren kann. Dann geht er raus, guckt sich das Bild an. Oh, Fehlentscheidung, kein Elfmeter, gut ist, tschüss, weiter geht's. So muss es laufen. Also so viel wir auf den schimpfen, und ich bin auch kein Freund des VR, aber so könnte er theoretisch funktionieren.
Wenn es immer so laufen würde, gäbe es auch keine Diskussion.
Ja.
Ne? Weil
ja,
auch die Hoffenheimer hat ja keiner sich beklagt.
Nein. Nein, das Problem ist aber dann halt nur, dass er dafür spricht, was wir auch schon mal gesagt haben, dass die Grundqualität der Schiedsrichter vielleicht schon so in den Jahren abgenommen hat, dass
sie wissen ja, sie fallen weich. Also wenn ich jetzt falsch entscheide, dann gibt's ja immer noch jemanden, der mich korrigiert.
Ja,
und ich glaube, darunter leidet irgendwie so ein bisschen auch die Qualität. Das ist so.
Ja.
Auch so ein Linienrichter, der braucht ja im Prinzip gar nichts mehr machen, weil es wird ja eh am Ende nochmal kontrolliert.
Ja. Naja, klar. Also die wissen, aber gut, ich sag mal so, da wird schon, glaube ich, intern schon bewertet. Ne? Also
ja, 100%.
Stehen natürlich unter.
Es wird ja jedes Spiel bewertet.
100%, ja.
Nee, klar, also von daher glaube ich, so viel können sie auch nicht erlauben.
Ne? Nee, das aber, nicht, aber wenn alle, aber du, ich finde auch, wie Julian sagt, so an gewissen Szenen merkt man irgendwie so, es ist nicht mehr so stark wie früher, zumindest in der Wahrnehmung.
Okay, das Spiel ist gewonnen. Ganz wichtige 3 Punkte. 10 Punkte hat der FC jetzt. Und jetzt geht's halt in die sogenannte Länderspielpause. Wir sind mittendrin schon. Mhm. Und der Trainer wird ja jetzt hingehen in seine Trainerkabine und mit seinen Leuten reden und bilanzieren. Machen wir jetzt einfach auch mal ein bisschen. Ne? So, aber ich denke, wir gehen hin und sagen jetzt einfach, wir haben 6 Spieltage gesehen, wir haben ein Pokalspiel gesehen. Wir haben eine neue Mannschaft. Der 1. FC Köln präsentiert sich generell rund erneuert. Also hat jetzt mittlerweile auch den neuen Vorstand, hat einen neuen Geschäftsführer. Also in dem Fall, das wird er wahrscheinlich werden, aber Kessler ist der neue sportliche Entscheider. Wir haben einen neuen Trainer, eine neue Mannschaft. Alles schon erzählt. So, 7 Spiele des 1. FC Köln. Was hast du für den 1. FC Köln gesehen?
Boah, also ich muss sagen, ich bin überrascht. Also das haben wir eben kurz schon mal angeschnitten. Überhaupt kein klassischer Aufsteiger, sondern du kommst da in diese Liga mit all den Veränderungen, die du gerade angesprochen hast, und schwimmst da, und das meine ich positiv, schwimmst da voll mit. Mhm. Also du bist gegen vermeintlich qualitativ bessere Gegner wie Wolfsburg, und ich sehe jetzt trotzdem auch mal Hoffenheim dazu, bist du absolut auf Augenhöhe, Minimum, und fällst da kein Stück ab. Und das ist eine Sache so, und das ab Spieltag 1 und dann auch mit der Konstellation, die vielen Auswärtsspiele, jetzt mal die Punkteausbeute dazugenommen, 10 Punkte, ist... Ich will jetzt keine Superlative, aber ich benutze das Wort trotzdem, es ist überragend. Also das kann man nicht anders sagen. Weil du hättest auch nach 5, 6, 7 Spielen jetzt auch mit 3 Punkten oder 2 Punkten dastehen können. Tust du nicht, du hast 10. Und was ich viel wichtiger finde als erstmal Punkte, ist der Eindruck. Und der Eindruck ist, wie gesagt, es ist sehr, sehr früh in der Saison, aber wenn es so weiterläuft, brauchst du dir gar keine Sorgen machen dieses Jahr.
Na, weil auch die Niederlagen, die du kassiert hast, du konntest mitspielen,
mithalten. Wir reden da von Leipzig und Stuttgart. Ja, also, wenn du sagst, du bist ein Aufsteiger, dann brauchst du dich mit solchen Mannschaften eigentlich überhaupt nicht messen. So, hast du aber, und du hast auch nicht schlecht ausgesehen. Stuttgart unnötig, Leipzig im Prinzip auch unnötig ohne die 5 Minuten. Und von daher kannst du sagen, der FC war in jedem Spiel auf Augenhöhe. So, und das ist doch eine Erkenntnis. Also, wer hätte das denn vor der Saison gesagt? Mit einer rund erneuerten Mannschaft, wo du nicht wusstest, was da rauskommt.
Ja, ich hätte es auf jeden Fall unterschrieben. Wie ist es bei dir?
Ja, hat er absolut recht, finde ich. Außer diese eine Sache, was ich auch sage, also wenn ich die Spiele blind gesehen hätte, würde ich, glaube ich, behaupten, ich wüsste trotzdem, wer der Aufsteiger ist. Ohne das, also ja. Das eine heißt auf Augenhöhe, andere haben aber trotzdem eine reifere Spielanlage. Du hast gegen Stuttgart gesehen, gegen Leipzig schon gesehen, wie der Ball anders läuft, meiner
Meinung nach. Ja, aber nochmal, aber ich finde, selbst da sieht man Unterschiede zwischen Leipzig und nehmen wir jetzt mal Augsburg, die auch schon seit 10 Jahren dabei sind. Da finde ich auch eine reifere Spielanlage. Also so, du hast nun mal nicht die Qualität wie Leipzig. Und das wird sich aber die nächsten Jahre auch nicht ändern.
Und das Wichtige ist ja, die 10 Punkte als solche sind nicht unverdient. Du hättest halt, wie du sagst, wenn es schlecht läuft, hast du 7, wenn es aber gut läuft, hättest du auch 13 haben können.
Genau.
Deswegen, also es ist genau die goldene Mitte, und dann...
Und dann ist es verdient.
Dann überlegst du, verdiente 10 Punkte nach 6 Spielen als Aufsteiger, plus irgendwie diesen Dusel-Pokalsieg, den du noch mit in der Tasche hast, ist ja okay, den nimmst du dann mit. Ja, und den brauchtest du vielleicht auch, um dann doch in die Saison zu starten. Ja. Also im Moment läuft einfach sehr vieles zusammen. Fast alle Neuzugänge bringen einen unfassbaren Mehrwert, bereichern das Team, tragen das Team jetzt schon teilweise. Ja, was soll man dazu sagen? Also es ist für einen Aufsteiger auf jeden Fall eine sehr gute Bilanz.
Und jetzt muss man natürlich schon fast suchen, wenn wir, also Gewinner und Verlierer, das hat man ja auch immer so ganz gerne. Gibt es überhaupt Verlierer? Ich denke mal,
mir fallen da welche ein, ja.
Dann fangen wir mal den Jungs mal an. Dann dürfte natürlich auch noch die Gewinner sein.
Ja, also für mich der größte Verlierer, aber es ist auch keine Überraschung, ist Gazi Begovic. Und da muss ich auch meine eigenen, also bei mir selber nochmal anfangen. So, ich habe auch zu denjenigen gehört, die gesagt haben, wow, da kommt jemand aus der Champions League irgendwie. Und der macht es jetzt hier auf einen Schlag besser. Dann das erste halbe Jahr habe ich dann noch gesagt, ja okay, Eingewöhnungsphase hin und her, muss ich erstmal in die Bundesliga gewöhnen, beziehungsweise in der zweite Liga sogar nur. Und dann kommt er aber jetzt und greift dann an und macht die Seite dafür immer dicht. Und da muss ich jetzt nach den ersten Wochen und aber auch schon nach der Vorbereitung sagen, hat sich nicht so eingestellt. Und ich gehe sogar fast so weit, dass ich sage, vielleicht ist sein Weg jetzt schon hier zu Ende. Okay. Also mir fehlt da die Fantasie irgendwie, dass der hier nochmal irgendwie durchstartet.
Es gibt ja auch schon erste Stimmen, die sagen, im Winter könnte er weg.
Ja, weil seine Situation einfach, der steckt in der Sackgasse.
Kwasniok hat festgefahren.
Kwasniok hat es ja schon fast, er hat es ja schon gesagt. Also so durch die Blume hat er gesagt, wir brauchen den nicht. Mhm. Und das ist schon hart. Also
das ist hart, ja. Wenn du das Urteil mehr oder weniger bekommst, und es trifft ja momentan auch wirklich immer ihn,
ja,
oder fast immer nur ihn. Ja.
Überleg mal, da kommt also Alessio Castromontes, kommt da irgendwie, hat gefühlt kein Training absolviert, ist dann direkt im Kader gegen Wolfsburg, spielt dann direkt.
Das war aber auch ein Fehler.
War ein Fehler, okay. Mhm. Aber das sagt ja viel darüber aus, über den Stellenwert von Gazibegovic aus.
Ja, definitiv.
Und da wird sich, also meine Prognose, da wird sich auch in den nächsten Wochen und Monaten nichts ändern.
Gibt es noch andere Kandidaten, die man nennen kann?
Ja, also ich finde trotzdem, also im Moment sind trotzdem alle noch in einer gewissen Form in der Rotation drin. Es kann aber...
Entschuldigung, wir reden natürlich über nur 7 Spiele, ne? Also,
ja.
Sorry.
Ja, aber trotzdem ist ja...
Ist auch keiner schlecht geredet.
Aber man muss ja überlegen, dass innerhalb von 7 Spielen trotzdem schon alle eingesetzt wurden. Also eigentlich sind alle nah dran, außer jetzt Gazibegovic, der irgendwann rausfiel, weil er sogar im Spiel gegen Freiburg abfiel, als er reinkam. Das muss man auch mal...
Ja, falsche Seite leider natürlich, ja, ne? Aber
ja. Das muss man trotzdem erstmal schaffen. Also ich glaube, da wollte ihm einfach irgendwie Spielminuten geben, damit er vielleicht ruhig ist.
Ja.
Aber eigentlich ist er außen vor. Wenn es jetzt so die nächsten Wochen weitergeht... habe ich so den Eindruck, dass eigentlich einer, finde ich, der so mit einem Vorbereitungsgewinner war, so Waldschmidt, könnte es zunehmend auch langsam schwerer haben, glaube ich. Mhm. Aber sonst, finde ich, gibt es jetzt keinen klaren Verlierer.
Ich hätte noch einen Verlierer. Linden Meiner ist für mich auch ein Verlierer. Tut mir auch irgendwie ein bisschen leid, weil er war irgendwie so gefühlt der Erste, der irgendwie direkt hier geschrien hat und ja, hier FC und wir machen weiter. Und jetzt hat man irgendwie keine Position, weil, haben wir eben schon gesagt, so jetzt reden wir nur noch über Elmala und Kaminski auf der Position, die er kann. Die Position, die er nicht kann, das haben wir letzte Woche gesehen, ist auch keine Zukunftsvariante. Deswegen muss man schon sagen, so wo soll der spielen? Und deswegen würde ich da bei ihm auch sagen, eher nicht so gut gelaufen.
Ja. Ich sehe den eigentlich immer als Mann ab der 60., 70.
Wenn aber das ist nicht sein Anspruch. Also dafür hat er nicht hier geschrien. Also
aber
letztes Jahr unumstrittener Aufstiegsheld, hat gedacht, ich mache jetzt hier einfach so weiter.
Das eine ist Anspruch, das andere ist Realität.
Okay, ja, aber dann...
also da muss man ja sagen, also er gefällt mir einigermaßen gut, wenn er auf etwas müdere Bundesliga-Beine trifft. Mhm. Wenn sie gleichzeitig bei null starten, hat er auch nicht diesen... Antritt, also diese krasse Antritt und seinen Körper und sonst was, um dann aus...
ich finde, den Antritt hat er schon.
Doch, den Antritt hat er schon, aber den Körper dann nicht zum Beispiel.
Der ja, Wagen und er hat im Vergleich zu Elmala nicht, also diesen Punch. Also der geht dann an dem ersten vorbei und während bei Elmala aber dann da was rauskommt, muss man ja leider sagen, bei meiner in der Vergangenheit ist auch sehr oft nichts rausgekommen. Ne?
Ja, das gut, der hat so ja auch nicht das Dribbling, er hat auch nicht den Abschluss, er hat wenig davon.
Ja.
Hat hauptsächlich den Speed, ne?
Ja,
so, und aber selbst der ist
und der ist aber auch
nicht so überragend, wie man gerne sagt.
Meiner Meinung nach, gut, klar, diesen Antritt hat er auf jeden Fall.
Mhm.
Aber wie gesagt, ich glaube, der könnte immer eine Waffe sein als Joker.
Ja.
Kann natürlich, wenn du sagst, wie er auch die Vertragsverlängerung selbst verkündet hat, wird das nicht sein Anspruch sein.
Ja.
Ich kann mich aber jetzt auch nicht an Jubelstürme im Stadion erinnern danach. Ich habe selber die Saison von ihm sehr positiv gesehen in der zweiten Liga. Ja. Ich finde, die hat er auch genutzt. Der war auch ein wichtiger Mann.
Ja.
Aber wenn es dann jetzt auf Strecke dann in der Bundesliga nicht reichen sollte, dann ist es halt so.
Ja, gut, das ist auch okay, also, aber ich glaube, dann hätte
er so... Also für ihn selber okay, nicht okay, glaube ich. Ne?
Aber dann hätte er, glaube ich, so, weil vor der Saison Bremen war schon interessiert, so, und ich glaube, hätte er das so ein bisschen gewusst oder hätte er so geahnt, wo das mit ihm hingehen könnte, weiß ich nicht, ob er die Entscheidung dann nochmal so getroffen hat. Klar, konnte man natürlich nicht wissen, aber jetzt hat er halt einen Trainer, der nicht auf ihn setzt. Und Meiner ist auch so ein Spieler, der muss auch mal gestreichelt werden und die Streicheleinheit bekommt er halt gerade nicht. Und weiß ich nicht, wo das diese nächsten Wochen noch hingeht.
Mir ist da wirklich was aufgefallen in dem Hoffenheim-Spiel, wie er sich einmal versucht hat, mit Tempo durchzusetzen, an einem Spieler vorbeizulaufen. Es ist ihm aber am Ende nicht gelungen. Und das ist so der Unterschied zum Beispiel zu einem Elmala, ne, der sich da durchsetzen kann, der Körper hat, der natürlich auch Speed hat, aber das hat halt, hast du sofort den Unterschied gesehen, ne? So, und das war so bezeichnend, ne? So für seine Rolle aktuell. Das kann natürlich auch mal funktionieren, aber in dem Fall wirkte das so symbolisch, ne? Also er versucht so wie Elmala zu sein und schafft es nicht.
Mhm.
Und das war, fand ich natürlich schade. Ja, das sind so ein bisschen die Verlierer. Ich sage das nochmal in Anführungsstrichen, ja, weil wir gerade von 7 Spielen reden. Um Gottes Willen, nicht falsch verstehen. Aber natürlich müssen wir auch über die Gewinner reden. Und da haben wir, glaube ich, eine ganze Menge im Topf. Ne? Wer ist so der allererste, der euch einfällt?
Ich hätte einen. Und das ist vielleicht überraschend, aber weil ich mich daran erinnere, dass ich hier auch zu seinen größten Kritikern gehörte. Und das ist für mich Timo Hübers.
Okay.
Ich habe, haben wir darüber gesprochen.
Sehr oft
darüber gesprochen und immer gesagt so Kapitän. Jetzt hat er die Binde abgegeben und ich finde, ihr könnt mich korrigieren, aber ich finde, er spielt eine absolut stabile Saison. Ist irgendwie wieder in Anführungszeichen der Alte und wie du sagst, macht seine Nebenmänner auch wieder besser. Also ich persönlich hätte das nicht gedacht, dass man Timo Hübers nochmal so beim FC sieht.
Okay. Ich glaube auch nicht, dass der FC das unbedingt selber so gesehen hat, weil erstens als Vandenberg zum ersten Mal angespielt habe, wurde Hübers zur Pause ausgewechselt. Da hatte ich schon gedacht, vielleicht suchen sie jetzt erstmal den Nebenmann für ihn. Vandenberg hat sich dann aus Hübers Sicht vielleicht Gott sei Dank auch verletzt und jetzt ist er aber trotzdem weiterhin der starke Mann. Mhm. Allerdings muss ich sagen, ich habe Hübers schon immer zugetraut, dass er Bundesliga spielen kann. Deswegen war es trotzdem eine Überraschung, klar. Aber für mich der große Gewinner ist auf jeden Fall Kaminski. Für mich ist das ich wusste, dass der in Wolfsburg spielt, dass er da zwischen Bank und Startelf und Einwechslung gependelt hat. Aber dass er so einen Einfluss auf so ein Spiel haben kann, finde ich überragend.
Ja.
Also neben anderen guten, positiven Erscheinungen haben wir eigentlich alle schon genannt eben. Aber für mich ist, wenn ich jetzt einen nennen dürfte, wäre es Kaminski.
Also Kaminski ist auch für mich immer noch einer der größten.
Also das ist ein einfacher Take, genauso wie jetzt zu sagen, El Mala, ich wollte jetzt mal irgendwie so ein bisschen was anderes, sodass man sagt, also so ein Hübers, finde ich, darf da in dieser ganzen...
Du darfst sagen, was du willst.
Ja. Man kann ja sogar
alles rausgeschnitten.
Man kann ja sogar fast unterscheiden, Gewinner Neuzugänge, Gewinner von den Alten. Und da würde ich bei Timo Hübers voll mit...
Da bin ich bei Schmied.
Schmied
wird auch
ein Gewinner, da haben wir nicht nur einen.
Nee, genau, haben wir eben schon
gesagt. Okay. Ja, also es gibt schon mehrere Gewinner, oder?
Absolut. Ja gut, dann gibt es ja fast nur Gewinner aus die Verlierer, die wir genannt haben.
Nein, aber auch Thielmann könnte man mal nennen, weil ich finde jetzt mal das Spiel hier
aus. Der offensiven Rolle jetzt wieder.
Diese offensive Rolle, man merkt, dass er endlich wieder mehr Bock hat. Der zerreißt sich dafür. Der hat diese Altlast da rechts hinten abgeschüttelt. Ist meiner Meinung nach auch deutlich zielstrebiger, ne, wir lassen Hoffenheim raus, aber ist deutlich,
trotzdem schon 2 Tore, 2 Vorlagen,
deutlich
alles.
Zielstrebiger geworden, deutlich cleverer geworden. Ich finde, da hat man nochmal so einen richtigen Sprung dieses Jahr, oder da sieht man nochmal einen richtigen Sprung, eine richtige Entwicklung und die auch, glaube ich, meiner Meinung nach noch nicht zu Ende ist. Also da würde ich auch nochmal offen lassen, also da werden wir auch noch Freude dran haben, glaube ich.
Also es ist generell, wenn du jetzt so drüber nachdenkst, gibt es wirklich halt viele Gewinner.
Ich würde sagen, einer ist vielleicht so in der im Zwischenraum, das so Ache. Ja. Ich glaube, der hätte jetzt langsam die Phase haben müssen, wo er sein erstes Tor macht und dann kann es irgendwann kippen bei ihm.
Ja.
Das ist so ein bisschen das Problem.
Ja.
Und andererseits brauchst du diesen Stürmertypen
aber auf jeden Fall für das Spiel. Aber mir macht auch so ein bisschen Sorge, was Kwasniok da auch da zwischen den Zeilen immer so loslässt. Ne? Also dieser komische Satz irgendwie, er hat jetzt viel trainiert, jetzt müssen wir noch gucken, dass er trainiert und spielt, wo ich so denke, ja gut, aber er ist halt Profifußballer. Also
vor allen Dingen seit 3 Monaten durchgehend im Training.
Im Training und dann müssen wir gucken, dass wir 30, dass er auch mal 60, dass er dann irgendwann auch mal 90 spielen kann. Ja. Das macht mir alles so ein bisschen Sorgen auf seine körperliche Verfasstheit. Und was mir auch Sorgen macht, so ich habe bei jedem Sprint irgendwie Angst, dass er sich verletzt.
Ja.
Also der wirkt sehr, sehr instabil.
Alles sehr fragil.
Ein fragiles Gebilde. Und so was Leistung betrifft, ich fand Stuttgart sehr stark, so als Wandspieler. Hoffenheim fand ich eine schlechte Einwechslung, kaum Input gehabt.
Auch aber vorher auch sehr starke Einwechslung, muss man einfach sagen.
Ja, ne? Stimmt. Ja. Und Ablink tut er ja auch gut, aber ich vermisse so ein bisschen diese eigene Torgefahr. Also die habe ich bisher selten gesehen, muss ich sagen.
Ja, leider. Also er ist zwar unheimlich wichtig als Kopfballspieler, als Zielspieler, das ohne Frage da macht er seinen Job, aber
er gewinnt ja
alleine da.
Und er gewinnt fast alles.
Er gewinnt ja jeden Kopfball. Also ein Chabot hat ja keinen Kopfball verloren, glaube ich. Ne?
Aber wie gesagt, es muss
nicht einfach gegen Chabot.
Nee, aber es muss jetzt halt irgendwie, finde ich, der nächste Entwicklungsschritt kommen, auch mal, dass man ihn als Gefahr vom Tor wahrnimmt.
Ja, ja. Also als Ableger hat er das ja vor dem Tor schon geschafft, aber eben noch nicht als eigener. Ich meine, er hat ja das Ding in Leipzig da versemmelt, den man durchaus machen darf.
Also der hatte zwei ganz dicke Dinger, das Ding in Leipzig natürlich und das Ding gegen Stuttgart.
Ja, ja.
Ja, klar.
Also, wie gesagt, der ist so ein bisschen zwischen den Welten. Ihr habt das schon richtig eingeordnet, ne? Dass der halt weder Verlierer noch Gewinner ist. Also er von beiden so ein bisschen was. Ne? Mhm. Also, aber Waldschmidt wurde ja eben schon genannt von dir und das sehe ich auch so. Das könnte sich auch in diese Richtung entwickeln.
Der muss nämlich auch gestreichelt werden.
Der muss gestreichelt werden und das Problem, und das wird sich auch nicht lösen, dass seine Position
ist de facto gar nicht da.
Gibt es nicht. Mhm. Also dieser Freigeist, der er gerne sein würde und den Platz, den Quasi ihm auch gerne einräumen würde, der ist so nicht vorhanden. Mhm. Und und dann siehst du mal, ne, dann zeigt er zwischendurch, finde ich, gute Leistung und dann ist er danach irgendwie gefühlt 3 Wochen wieder raus. Das ist keine Dauerlösung, glaube ich.
Ja, wobei es natürlich der Trainer ja durchaus versteht, Spieler, die scheinbar jetzt gerade wieder weg sind, noch mal wieder zu beleben. Ne? Mit Heinz hat das gerade wieder gemacht. Mhm. Er hat das schon mehrfach jetzt auch praktiziert, dass er Leute, Husein Basic galt auch schon als weg. Ne? Ja. Und auf einmal spielt er wieder. Mhm. Steht sogar an der Startelf. Also bei dem ist keiner so richtig weg, außer vielleicht Gazi Begovic. Ne?
Ja, das
der ist auch aus dem Bus, ja, sagen.
Aber das ist auch gut, aber ich sage, das kann auch gefährlich sein. Ich sage, so eine Rotation funktioniert immer dann, wenn du Erfolg hast. Ja, wenn du irgendwann keinen Erfolg hast, dann werden solche Leute wie Waldschmidt, Meiner, die werden auch mal sagen, hör mal zu, Trainer, was ist denn nochmal mit mir? Ja. Also das ist so ein Ritt auf der Rasierklinge, dieses jeden mitnehmen, was ich tendenziell gut finde, aber es birgt halt auch Gefahren.
Ja, also da sind wir bei der Bewertung des Trainers. Ich finde, das sollten wir auch mal genau uns anschauen. 7 Spiele kennen wir ihn jetzt. Was hast du für einen Trainer gesehen? Wie gefällt er dir? Was macht er richtig? Wo denkst du, da kann er noch zulegen? Gibt's da sowas?
Ich finde, er ist auf jeden Fall ein Trainer, der unheimlich schnell reagiert und selber eigene Fehler auch anpasst, was die Aufstellung angeht. Und rein taktisch vom Fußball her, wie sie auftreten, wie wir im FC dank ihm auftreten, ist das bisher ziemlich positiv zu bewerten, muss ich sagen. Mhm. Also klar, gibt's immer Anpassungen oder Ideen, wo ich denke, okay, was macht er jetzt da? Aber das ist dann eher so sehr punktuell. Also ich habe jetzt keinen Hauptkritikpunkt, an dem ich mich festhängen könnte jetzt.
Ja, so wie bei Struber, da haben wir ja immer das Ingame.
Genau, dass er zu spät wechselt, dass er gar nicht wechselt. Und ich finde, Kwasniok reagiert schon immer recht schnell, wenn er selber sieht, dass es so nicht läuft. Das sieht er auch ein, der ist ja auch sehr selbstkritisch, finde ich.
Ja.
Also auch sehr selbstreflektiert. Ich finde, der tritt auch gut auf in den Interviews. Ich finde, er nimmt sich ja vielleicht doch ein bisschen mehr im Moment noch zurück, als man denkt. Die Sache mit den Trikots, das ist jetzt, hat er jetzt auch durchgehend an, jetzt redet auch keiner mehr drüber.
Ja, das wird jetzt auch
das hat jetzt jeder akzeptiert. und schon hat er schon eine gewisse Euphorie entfacht, auch dank ihm. Ja. Also kann man ja nicht bestreiten. Ja,
das ist aber irgendwie anders als zum Beispiel unter Baumgart, würde ich sagen. Ne? Also eher so ein bisschen kontrollierter wirkt das.
Ja, und es ist halt nicht so typbezogen.
Ja, ja. Ja, keine Kappe oder sonst was, das war halt dann diese Geschichte.
Das war halt das am Anfang, weil man denken konnte, okay, das Trikot-Thema, das breitet sich immer mehr aus, aber es war nach einem Spiel dann schon wieder, hat sich das eigentlich wieder gesetzt und es geht halt, die Mannschaft steht trotzdem sehr im Fokus und die Mannschaft, wie sie sich entwickelt und spielt und macht. Und bei Baumgart war es halt schon eher so, dass der Trainer der Star ist, finde ich.
Ja, und jetzt du?
Ja, sehe ich alles genauso. Für mich der wichtigste Punkt ist, dass die Leute wieder gerne ins Stadion gehen. Das ist ja irgendwie so der Hauptantrieb irgendwie, dass der Fußball Spaß macht. Und wenn er dann auch noch erfolgreich ist, umso besser. Ich erinnere mich, wir haben den gerade angesprochen, Struber war ja zwischendurch auch erfolgreich, aber Spaß hat es ja praktisch bis auf die ersten Wochen nie gemacht. Und wenn man erfolgreich ist und es auch noch Spaß macht, dann hat man, glaube ich, alles erreicht. Und das ist im Moment so und deswegen braucht er sich im Moment wenig Kritik anhören, finde ich.
Ja, ja. Also grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass ich kann mich das nochmal unterstreichen, dass er halt wirklich auch gut reagiert. Also das Ingame-Coaching gefällt mir ganz gut.
Ich hätte jetzt ein Beispiel, letzte Woche zum Beispiel, aber es ist wirklich ganz klein, marginal. Letzte Woche hätte ich Meiner nach 45 Minuten rausgenommen. Das Experiment hat gar nicht funktioniert. Dann hat er aber, glaube ich, noch bis zur
60.
weitergespielt.
Ja.
Wie gesagt, alles Kleinigkeiten, aber im Prinzip bin ich bei euch. Das Ingame-Coaching ist gut. Thielmann dann raus, also er reagiert schnell. Wie gesagt, letzte Woche einmal nicht, aber sonst finde ich auch, ist es auch nicht zu schade, eigene Fehler zu korrigieren. Und auch wichtig, auch mal anzusprechen, also selbst anzusprechen und Selbstkritik zu üben, das konnten Trainer in der Vergangenheit nicht.
Mhm. Ja, das fällt mir auch wieder ein. Gab es durchaus. Ja, also das Zeugnis des ersten FC Köln jetzt nach den ersten 7 Spieltagen fällt schon
positiv aus.
Ja, eine 2, würde ich sagen.
Ja, ist schon sehr positiv, ja, muss man sagen. Ne?
Und also ja, genau. Nicht gut Minus oder nee, nicht plus, nein, aber auch nicht, nein, aber 2. Ne?
Genau.
Also würdet ihr auch unter das Zeugnis schreiben?
Ja, Minimum.
Also ich würde sogar sagen, so eine 2 plus.
Ja, würde ich auch sagen.
Oh, doch, 2.
Ja.
Doch mal was anderes rausgeholt.
Ja,
sehr schön. Ja, ja, dazu gehört natürlich auch, dass der Verein jetzt endlich neu aufgestellt ist, jetzt endgültig auch auf der Vorstandsseite. Hast du irgendwas mitgekriegt, was sie in der ersten Woche so alles getrieben haben, außer sich irgendwo
Außer erstmal viele Hände geschüttelt, ne? Ja, das muss man sagen.
Und neue Anzüge bekommen und alles.
Das gehört ja auch dazu.
Ja, es wurde erstmal viel Gesicht gezeigt. Ist aber auch, glaube ich, normal. Das wird jetzt erst in Gang kommen. Mhm. Also so, das wird jetzt peu à peu gemacht. Die erste Woche, wie gesagt, war, glaube ich, zum Händeschütteln. Ne? Ja, Geisbockheimer kennenlernen und so. Das wird jetzt erst Fahrt aufnehmen.
Ja. Aber das ist auch wichtig, dass diese Personalie auch geklärt ist. Also, dass das,
ja, vor allem das ja, aber ich glaub, ja, aber ich glaube, so, wir überschätzen, dass das, also mit der Mannschaft, das ist vielleicht so ein bisschen übertrieben, aber mit der Mannschaft macht das gar nichts.
Nee.
Also, aber mit dem Umfeld, ich weiß, mit dem Umfeld macht das sehr viel, aber ich glaube, die Mannschaft tangiert das, wenn nur.
Ja, das stimmt.
Also, wenn nur peripher. Und also da müssen wir uns, glaube ich, also die Leistungen auf dem Platz beeinflusst diese Personalie nichts. Aber ich bin bei dir, es ist wichtig für den ganzen Verein, es ist wichtig für das ganze Umfeld, dass da Ruhe ist. Aber bei der Mannschaft ändert das jetzt nichts.
Okay. Wie nimmst du den Verein jetzt wahr?
Ja, jetzt wieder ein bisschen beruhigt, sagen wir es mal so. Ne? Es war ja schon eine unruhige Zeit, obwohl es sportlich ja auch gut lief. Mhm. Einfach weil halt unheimlich viel drumherum war. Es war ja am Ende schon ein richtiger Wahlkampf, muss man einfach sagen.
Es hat sogar vom Sportlichen ein bisschen abgelenkt. So unter der Woche war eigentlich dann die
Vorteile. Ja, und deswegen, also ich war auch froh, dass es dann jetzt vorbei ist und jetzt ist auch alles geregelt. Jetzt sollen sie erstmal ein paar Hände schütteln und dann sollen sie die ersten Maßnahmen ergreifen und dann werden wir das ja verfolgen, wie es auf der Seite weitergeht, auch in Bezug auf Thomas Kessler etc. Ja, aber ist jetzt erstmal gut, dass es jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist. Auch vor allen Dingen hatten wir nochmal rausgestellt mit dieser Eindeutigkeit der Wahl, dass da auch eine ziemliche Überzeugung hinterstand jetzt, dass die gewählt wurden.
Also ich bin vor allen Dingen jetzt deswegen froh, weil es natürlich auch irgendwann Zeit wird, die richtigen Weichen zu stellen. Nämlich die haben ja schon den wichtigen Auftrag, wie alle Präsidien vorher, wenn man jetzt die letzten 25 Jahre mal betrachtet, das was wir ja gerade intensiv tun, da haben wir natürlich auch festgestellt, was das letztendlich für Langzeitwirkung hat. Ich gebe euch ja recht, dass es kurzfristig null auf den sportlichen Bereich sich auswirkt, aber mittel- und langfristig natürlich schon. Das heißt, ich bin wirklich gespannt, welche Maßnahmen dieser neue Vorstand auf Strecke zeigen wird und was sie uns dann liefern werden. Momentan ist das Beste, was sie tun können, die erstmal in Ruhe arbeiten zu lassen, denke ich.
Genau, also das ist eigentlich eine sehr komfortable Situation für die drei. Im Prinzip müsste das Motto ja lauten, macht einfach so weiter.
Ja, gar nicht stören. Ne?
Gar nicht stören. Wir ändern die Visitenkarte von Thomas Kessler noch entsprechend an und alles andere macht einfach so weiter wie bisher.
Ist das überhaupt notwendig? Also Kessler jetzt sozusagen noch
Geschäftsführer. Das ist ein Zeichen. Ja, finde ich schon. Das ist eine Dankbarkeit oder das Honorieren von guter Arbeit bisher und unterstreicht vielleicht auch nochmal die Wichtigkeit. Mhm. Streichelt ihn auch nochmal so ein bisschen. Und sind wir ehrlich, es tut auch keinem weh.
Ja, honorieren kommt ja auch von Honorar. Das wäre jetzt in dem Fall auch nicht ganz unwichtig, ne?
Echt ein Fuchs.
Ja. Also ja, muss man auch sagen.
Ja, aber es ist ein guter Mann und keine Ahnung. Und ne, Sportdirektoren werden in der Bundesliga gesucht. Wir gucken an den Liga rein. Also von daher, es würde keinem wehtun. Es wäre ein Zeichen nochmal. Du würdest dir die ersten Schulterklopfer abholen, glaube ich, ganz einfach.
Das ist halt so ein bisschen dieses Fishing for Compliments, finde ich. Ich finde, trotzdem könnte man auch abwarten und die Arbeit von Thomas Kessler trotzdem erst nach einem Jahr beurteilen. Weil wenn wir Anfang Februar auf Platz 17 stehen auf einmal und dann wurde gesagt, übrigens, ihr habt ja vor 3 Monaten noch den Vertrag mit dem verlängert.
Ich meine ja auch nicht morgen.
Aber ich finde, nach einer guten Bewertung der Saison und Im Moment sieht es natürlich ganz klar danach aus, das sollte man auch machen, um die Arbeit zu honorieren, aber ich würde damit trotzdem noch ein paar Monate auch ruhig warten.
Ist auch keine Not,
finde ich.
Ja, genau.
Also das kann man ja auch im Frühjahr machen.
Genau.
Kann man
im Frühjahr machen und Thomas Kessler ist jetzt auch nicht unglücklich. Also ja. Der wird jetzt nicht da morgen im Büro stehen und sagen, Leute, wann bin ich hier Sportdirektor?
So ist ja nicht. Ja, der hat ja halt seine Chance genutzt, das muss man ja klar sagen. Ja. Also wir waren alle ein bisschen skeptisch, muss ich ehrlich gestehen. Also hier.
Man muss halt nicht, was einem erwartet.
Ja.
Andererseits war man ja auch, wenn man die letzten Transfer Bilanzen sieht von Christian Keller.
An denen Kessler aber auch mitbeteiligt war.
Genau. Naja, das ist ja auch bekannt. Ne? Und da haben wir auch oft drüber geredet.
War man halt, also man wusste halt nicht, was kommt. Mhm. Man hat nur gehofft, es kann ja eigentlich nur besser werden und es wurde auf jeden Fall, stand jetzt deutlich besser.
Ja, ja, und ich hoffe, dass es so bleibt. Ich kann mir fast nicht mehr vorstellen, dass der FC, sag ich mal, leistungstechnisch total abschmiert. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass wir das ein oder andere Spiel verlieren werden. Ja, das bestimmt. Haben wir ja jetzt gesehen.
Stimmt.
Weil, wenn man es so sieht, der Block war ja sogar negativ vom Ergebnis her, weil du hast 2 Spiele verloren, 1-0 gewonnen. Oder waren es 4 Spiele? Weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Ja, also 2 verloren, also Leipzig. 2
verloren ist klar.
Leipzig, dann hast du vorhin noch das Unentschieden gehabt,
ja,
oder?
Ja,
also Wolfsburg war... Wolfsburg war ja noch
da. Ja, Wolfsburg genau. Unentschieden, dann die 2 Niederlagen, also 1-1-2 quasi.
Ja, okay, ne, aber ist okay, kann man mitarbeiten.
Total. Vor allen Dingen, wenn man, wie Jürgen auch sagte, mal sieht, auf welche Teams der FC getroffen ist, weil jetzt, dann wurden ja auch Stimmen laut, auch wir sind ja nur 2 Punkte vorm HSV. Ja. HSV hat aber auch zu Hause gegen Heidenheim und Mainz gespielt.
Ja, ne? Und gegen St. Pauli, also auch wenn es da ein Derby ist, aber ein präzises St. Pauli, eine Mannschaft, die man schlagen muss, wenn man irgendwie in der Liga bleiben will. Also
gut, haben sie ja nicht.
Ja, ja. Aber wir haben jetzt deutlich leichtere Programm gehabt. Und wie gesagt, der FC hat noch Heidenheim, Pauli, Union, Augsburg.
Allerdings muss man natürlich auch sagen,
dass
trotzdem diese Ausgangslage ist, wenn du bist nicht unbedingt Favorit, kann man jetzt nicht sagen.
Nein,
nicht
Favorit, aber
du bist du bist jetzt zu Hause beim Heimspiel gegen Augsburg, sagen jetzt die wenigsten, auch mit dem Nanila können wir aber auch leben.
Nee, da ist ja keiner.
Stuttgart,
ja, genau.
Also
ja, genau.
Ist schon ein bisschen anderer Druck auch auf dem Kessel.
Ja. Das wird jetzt interessant, ne?
Genau.
Weil das wird ja dann nach.
Weil das sind die Spiele, wo dann die Fans auch mal sagen, oh, heute nur unentschieden gegen Augsburg, da ist aber wenig.
So 1-1.
Ja, ja. So, und jetzt
Augsburg. Und das kann ja passieren.
Ja. Gerade unter Sandro Wagner gewonnen. Was erwartet ihr für ein Spiel? Das ist natürlich wieder schwer vorherzusagen, aber trotzdem, dafür seid ihr ja Experten.
Ja, ich finde, Augsburg ist auch eine sehr physische Truppe. Also ich glaube, es wird ein sehr unangenehmes Spiel. Und vor allen Dingen auch auf Augenhöhe, das darf man halt nie unterschätzen. Ich glaube, die seltensten Spiele wird der FC so klar von vorn bis hinten dominieren wie Freiburg, die wirklich so einen Streichtag hatten.
Ja.
auch ohne ihn.
Ja,
aber
habe gerade überlegt.
Aber ich glaube schon, dass du... mit dem Selbstvertrauen auch auftreten wirst und kannst, dass du da den Dreier zu Hause behältst. Und ich gehe davon aus, dass der FC das Ding zieht.
Jetzt muss natürlich auch ein Tipp.
3-1.
3-1, okay. Ja. Ja, jetzt bist du dran.
Ja, Julian hat es gesagt, physische Mannschaft. Ich glaube, es wird auf Standards ankommen. Da muss man, glaube ich, sehr aufpassen. Das Thema Standards hatten wir ja schon ein paar Mal in dieser Saison. Und da Augsburg hat da echt ein paar Brecher irgendwie so drin. Da, glaube ich, muss man aufpassen. So, wenn man sagt, so, das wird ein enges Spiel, vielleicht lange 0-0. Und dann darf man sich da nicht irgendwie über Standards da irgendwie noch irgendwie was einfangen. Mhm. Ekliges Spiel, enges Spiel. 2-1 vielleicht.
2-1.
Okay. Ja, wenn ich jetzt für den FC tippen
muss. Übrigens auch vielleicht ein kleiner Minuspunkt bei Kwasniok, das, was wir nicht angesprochen haben. Ja. Standards ist ja schon vieles, was eine Trainingsleistung ist, sowohl offensiv als auch defensiv. Mhm. Und auch offensiv kamen viele Johannessen-Standards am Anfang gut, aber jetzt im Moment ist so ein bisschen die Luft, finde ich, raus, die letzten 2-3 Spiele.
Die ersten Ecken waren sehr vielversprechend, weiß ich noch. Gegen Bergamo war es ganz toll.
Ja, ich meine, er hatte auch tolle Freistoßflanken gegen Wolfsburg, 2-3 hintereinander. Also
das war ruhig noch besser.
Ist halt so eine Phase, aber es können halt gerne mal ein Standardtor fallen, so ein richtiges. Eigentlich hatten sie noch keins. Ich glaube, dieses Ding gegen Freiburg wurde so halb als Standardtor gewertet, weil es so ein Rebound war, ne?
Ja, und es ist so heutzutage, oder eigentlich war es ja immer schon so. Es ist ja, wie
gesagt. Und gerade diese engen Spiele dann.
In diesen engen Spielen. Und es ist halt trainierbar, ne?
Ja,
Und dafür machen sie dann auch offenbar immer die Schotten dicht, dann irgendwie, dann siehst du da nichts und üben das ein oder trainieren das. Und dafür ist die Ausbeute, wenn wir jetzt Kritikpunkte suchen, bisher relativ dünn.
Ja, ja.
Also auch stimmt. Im Negativverhältnis,
ja.
Ne? Vorne.
Ja, ja, genau. Ja, man muss ja immer noch Felder finden, wo man was tun kann. Ich glaube, Lukas Kwasniok wird es schon mitbekommen haben. Falls nicht, er guckt ja bestimmt zu, dann bitte.
Was tippst du denn?
Ja, ich tippe natürlich noch. Ne? Also erstmal, es wird natürlich ein ekliges Spiel, weil es Augsburg ist.
Ja.
Ich weiß nicht, ich habe jetzt Augsburg nicht so irrsinnig verfolgt. Hat sich irgendwas unter Sandro Wagner geändert oder sind die immer noch eklig?
Immer noch eklig. Genauso ja, eklig wie immer. Auch Fallen. Boah, es ist
Sie hatten ja mal versucht, mit dem Torup so eine Art von neuem Fußball aufzubauen.
Hat dann wenig gut. Und dann ist man zurück zu den Basics. Jetzt fällt man wieder hin, meckert wieder, schindet wieder Zeit. Es hat sich nichts geändert. Und du hast an der Seitenlinie auch noch so einen Zampano, der das Ganze natürlich auch noch
befeuert.
Boah, ja, könnte ja auch ein schönes Duell werden.
Ja, ne? Ich guck am Wochenende, also dann das Wochenende danach, gucke ich lieber an die Seitenlinie. Ich verfolge das Spiel in der Seitenlinie.
Ja, Cagefighting. Packe ich zwei Spiele, die verfolgen.
Zwei Spiele, ja. Ja, einer muss für mich das Spiel gucken und ich gucke nur Seitenlinie. Das könnte auch interessant werden.
Ja, mach einen Live-Ticker bitte. Ja. Wenn er im K.O. haut, dann. Nein, so schlimm wird es natürlich nicht werden. Das sind Sportsleute.
Ja, Gott sei Dank sitzt der Kess jetzt oben, weil der wäre ja auch.
Oh, der wäre auch.
Ja, der wäre auch ein Kandidat.
Mit Sandro dann mal,
das wäre definitiv ein Kandidat dafür. Mein Tipp noch. Natürlich tippe ich diesmal wieder auf FC-Sieg. Wir haben uns alle beim letzten Mal daneben gelegen. Wir haben, glaube ich, alle unentschieden getippt.
In Hoffenheim?
Mhm. Ja. Aber jetzt gehe ich wieder auf FC-Sieg und ich sage, es wird diesmal deutlich. 4-1. Oh. Ja. Ne, ich kann nicht erklären, warum, aber irgendwie platzt da irgendein Knoten. Okay. Schauen wir mal.
Also ein Acheknoten vielleicht.
Ja, könnte sein. Ne? Also das ist so das, was ich mir erhoffe. Und damit würden wir jetzt so langsam, aber sicher in diese Länderspielpause gehen.
Ja.
Nicht ohne euch noch darauf hinzuweisen, dass die Länderspielpause nicht heißt, dass wir nächste Woche nicht da sind. Nein, wir sind da. Nächsten Dienstag wieder zur üblichen Zeit und dann wird Stefan Rutenbeck hier sitzen. Und wir nehmen uns richtig Zeit, mit dem Meistertrainer von der U19 des 1. FC Köln lange zu diskutieren. Und ich glaube, da kann man sich drauf freuen. Auf jeden Fall eintragen, damit ihr es nicht vergesst und nachher schauen. Und natürlich dürft ihr auch nicht vergessen, uns zu abonnieren, uns weiter zu empfehlen, zu liken und damit er mich nicht wieder
zu bewerten.
Aber zu bewerten, genau.
Übrigens wird das im Abspann auch nochmal genannt, aber egal.
Ja, aber wir bitten einfach darum, wir werden ja, also er ist der Bewertungsweltmeister, ich weiß nicht, ob das zu Hause auch so ist, wie bei ich oder, aber so, aber
okay
Schnitt. Ja, wie auch immer, in dem Fall würde ich sagen, macht es gut. Und erstmal Dankeschön.
Wir drehen Ralf jetzt mal ab.
Genau. Dreht ihm die Luft ab. Ja, ja. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschö.
Ciao.
Das waren die FC Thekenphilosophen mit Ralf Friedrichs und Julian Witze. Abonniert unseren Podcast, bewertet uns und erzählt es weiter. Schaut auch gerne bei unserem YouTube-Kanal vorbei. Bis zur nächsten Folge.